Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer, guten Abend. Demokratie, Vielfalt, Freiheit der Meinung oder Solidarität. Heute in der Sendung geht es viel um die Grundwerte unserer Demokratie. Wir berichten über die Petition #StandWithDocumenta, ein Appell zur Rettung der Kunstfreiheit. Über die bundesweite Kampagne von Kulturinstitutionen Shield and Shine für Dialog und gegen Ausgrenzung. Und über ein neues Diskussionsforum in Berlin zur politischen Rolle der Literatur. Außerdem La Chimera, ein Film über italienische Grabräuber von Alice Rohrwacher, kommt ins Kino. Eine Petition zur weltberühmten Kunstschau Documenta macht auf sich aufmerksam. #StandWithDocumenta rettet die Freiheit der Kunst, Ausrufezeichen. Heute wurde sie mit 4000 Unterschriften unter anderem dem neuen hessischen Minister für Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur Timon Gremmels, SPD, übergeben. Es geht darin um Kunstfreiheit versus Bekenntniszwang bzw. Verhaltenskodex. Hintergrund ist natürlich die antisemitische Kunst auf der letzten Documenta und die Debatten danach. Die Petition verzeichnet viele Namen aus der hessischen Kultur und Politik und formuliert deutliche Statements in Form von Videos. Hier das von Hans Eichel.
Die Freiheit des Wortes ist in Deutschland sehr weit geschützt. Noch weiter die Kunstfreiheit. Das war die Antwort der Väter und Mütter des Grundgesetzes auf die Nazi-Diktatur, auf die Unterdrückung der freien Meinung und die Gleichschaltung des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens im Dritten Reich. Auf dieser Basis hat sich dann die Documenta zu dem Forum der Weltkunstgemeinde entwickelt. Nun wird der Versuch gemacht, dies zu zensieren, durch Selbstverpflichtungen, das Grundgesetz auszuhebeln. Das kann nicht unser Interesse sein. Das bedeutet, dass wir einen Teil der Welt, der Kunstgemeinde, aussperren. Und das bedeutet dann auch, dass ein anderer Teil nicht mehr kommt, weil sie nicht mehr daran glauben, dass es bei der Documenta und dass es überhaupt in Deutschland noch einen Raum für kreative Auseinandersetzungen gibt. Gegen diese Gefährdung müssen wir kämpfen. Dafür steht #StandWithDocumenta. Bitte machen Sie mit.
Am Nachmittag gab es erste Reaktionen aus der hessischen Politik. Hier die von Kunstminister Timo Gremmels.
Alles das, was dazu beiträgt, dass wir eine Documenta 16 haben, die den Anspruch internationaler Kunst- und Kulturschau für moderne Kunst ist unterstützenswert. Und natürlich ist der Schutz der Kulturfreiheit ein großes Gut. Und als Kulturminister sehe ich mich auch dem verpflichtet. Gleichzeitig müssen wir aber auch sicherstellen, dass sozusagen hinter dem Deckmantel der Kunst- und Kulturfreiheit es keinen Antisemitismus geben darf. Das ist ein schmaler Grat, den wir da auszubalancieren haben. Aber ich bin mir sehr sicher, dass wir da eine gute Lösung finden werden, die beiden Ansprüchen gerecht wird.
Genau dazu nochmal nachgefragt. Die Petition wehrt sich gegen Eingriffe der Politik in die Kunstfreiheit und nimmt zum Anlass natürlich die Versuche, wie zum Beispiel des Berliner Kultursenators Joe Ciallo, Fördergelder nur mit Anerkennung einer sogenannten Antisemitismusklausel, also eine Art Selbstverpflichtung, zu vergeben. Wie werden Sie die Freiheit der Kunst auf der Documenta schützen und, wie Sie ja gerade gesagt haben, künftig Antisemitismus verhindern?
Also auch im Rahmen der Documenta und der Reform der Documenta gibt es ja ein Gutachten, was empfiehlt, zwei Code of Conducts auf den Weg zu bringen. Einen für die GmbH, also für die Documenta GmbH, die Organisatoren, und einen für die künstlerische Leitung. Ich glaube, dass der für die Organisatoren, für die GmbH völlig unstrittig ist. Einen Code of Conduct, eine verschriftlichte Selbstverpflichtung einer künstlerischen Leitung, ob das der richtige Weg ist und ob es nicht noch andere Möglichkeiten gibt, die Haltung einer künstlerischen Leitung zu diesen Fragen unserer Zeit zu äußern. Das werden wir intensiv gerade diskutieren. Da hat auch die Petition ihren Beitrag zu geleistet und wir werden das im Aufsichtsrat der Documenta diskutieren und da zeitnah einen Weg aufzeigen, wie wir uns vorstellen, wie wir diese Herausforderung bewältigen können.
Es ging ja bei der letzten Documenta tatsächlich um die Verantwortlichkeiten für die antisemitischen Vorfälle, aber b eben auch darum, die Kunstfreiheit zu schützen bzw. nicht die Kunst unter Generalverdacht zu stellen.
Und da werden wir genau die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Es gibt ja Untersuchungen von Metrum und auch von Herrn Müllers. Wir werden klare Verantwortung auch zuweisen, was die GmbH macht als Veranstalter, was die künstlerische Leitung macht und natürlich auch, welche Aufgaben der Aufsichtsrat hat. Das machen wir verbindlich und am Ende ist entscheidend, dass Sie als Verantwortliche eine klare Haltung zu dem Thema haben und im Zweifel auch Position beziehen können. Das ist entscheidend für die Debatte.
Befürchten Sie auch, wie viele, die die Petition unterschrieben haben, dass Kassel in Zukunft provinziell oder international abgehängt erscheint?
Meine Aufgabe als Kunst- und Kulturminister, der ja aus der Region Kassel kommt, ist genau das zu verhindern. Die nächste Documenta soll eine Documenta sein, die aus Kassel stammt, von Kassel in die Welt herausstrahlt, den globalen Anspruch hat, eine Schau für moderne zeitgenössische Kunst und Kultur zu sein und wieder über ihre Werke und ihre Themen diskutiert wird und nicht über Fragen des Antisemitismus. Dafür werde ich meinen Beitrag leisten, dass wir das sicherstellen.
Timo Gremmels war das, hessischer SPD-Kunst- und Kulturminister, zur Petition Stand with Documenta rettet die Freiheit der Kunst. Es geht ja zurzeit oft darum, Flagge zu zeigen für die Demokratie oder für Vielfalt und Vielheit. Und es geht viel darum, Haltung zu zeigen gegen Rechtsextremismus, gegen Ausgrenzung, gegen Spaltung und gegen Gewalt. Schon im Jahr 2018 hatten sich hunderte Kulturinstitutionen zusammengetan, um gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, Rechtsextremismus und gegen Angriffe auf die Kunstfreiheit geballt zu agieren. Das Label Die Vielen ist geblieben. Jetzt startet eine neue bundesweite Kampagne. Mit der Aktion Shield and Shine 2024-25 sollen im übertragenen Sinne demokratische Schutzschirme aufgespannt werden. Holger Bergmann ist Vorstand von Die Vielen, hat mit das Programm heute mit vorgestellt. Ihn habe ich gefragt, wie dieser Schutzschildgedanke denn praktisch aussehen soll.
Es geht in zwei Richtungen. Shield and Shine sagt ja schon einmal, das Beschirmen, einen Schutz sozusagen aufzubauen. Und den sehen wir ganz klar in dem gemeinsamen Interesse gegen eine weitere Normalisierung von rechtsextremer Politik in den Parlamenten. Als Kultur- und Kultureinrichtungen kommt uns da eine besondere Aufgabe zu, die wir alle Räume der Versammlung haben, Räume des Gesprächs und des Dialogs anbieten können, diese Chance zu nutzen zum jetzigen Zeitpunkt und nicht in extremen Positionen zu verharren oder sich gar in weitere Polarisierung treiben zu lassen. Wir stehen nicht an extremen Rändern. Die Grundlage ist die wir in der Erklärung der Vielen formuliert haben, gegen jede Menschenfeindlichkeit. Und dass wir anfangen, dafür Diskussionsräume zu öffnen. Und jetzt komme ich ganz kurz zu dem Schirm. Tatsächlich ist das der kleinste Raum, unter dem sich zwei Personen versammeln können. Und dazu anzuregen, hier performative Spaziergänge zu machen, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, mit denen Kultur vielleicht sonst nicht im Gespräch ist, Widersprüche aufzuzeigen, vielleicht auch die Interessen, warum Menschen anders denken, aufzunehmen und das auch dann wieder gemeinsam zu besprechen und vielleicht in größere Versammlungen zu überführen.
Also ich lese von goldenen Regenschirmen tatsächlich, deswegen Shield and Shine, eine charmante Idee, aber vielleicht auch ein bisschen Shishi. Wen wollen Sie denn erreichen?
Es geht darum, dass wir ja angefangen haben, generell die Frage zu stellen, wen erreicht die Kultur- und Kunstwelt heute? Sind wir tatsächlich für eine diverse Stadtgesellschaft offen? Machen wir Kultur für viele in unseren Städten, für viele Publika? Und diese Frage begleitet die Vielen von Anfang an. Und natürlich ist dieser bewusste Gang in den Stadtraum kein einfaches Shishi. Es ist eigentlich tatsächlich die schwierigste Aufgabe, eins zu eins mit Menschen über ihre Vorstellung von Kultur, ihre Vorstellung von Zusammenleben, von Demokratie zu sprechen. Und ich glaube, dass wir vielleicht in diesem Herzstück der Demokratie, wir nennen das in dem Claim ein bisschen die Kunst, viele zu bleiben, zu üben, weil in der Demokratie entscheidet sich halt nichts an den extremen Rändern, an den extremen Positionen, sondern letztendlich in dem Widerspruch, in dem Wort, aber auch in dem Zuhören und dem Kompromiss.
Kurz dazwischen gefragt, welches Gefährdungspotenzial der Kunst durch rechte Kräfte machen Sie derzeit denn aus in Deutschland?
Also ob das Lesungen von Drag Queens sind, die dann thematisiert werden, ob es Kinder- und Jugendtheater sind, denen plötzlich ein Gefährdungspotenzial zugeschrieben wird, wie unlängst auf dem Wildwasserfestival von Seiten der AfD, ob das gleichzeitig natürlich die Parteientwürfe sind, die vorsehen, wieder klassischen Kanon zu haben, Fragestellungen, welche ausländischen Autoren, in Anführungszeichen ausländischen Autorinnen, werden gespielt an den Theatern, dass bestimmte sozusagen Reflexe ausgelöst werden sollen, die die Kultur eher wieder versuchen zu begrenzen auf etwas, was es nie war, sondern stattdessen natürlich zu leben, dass die Kunst immer etwas Unbegrenztes ist, etwas, was letztendlich auch Grenzen überwindet. Und da erleben wir zurzeit natürlich eine Zuspitzung dort, wo gerade auch die Wahlprognosen relativ hoch sind für in Teilen rechtsextreme Parteien.
Sie haben die Gratwanderung angedeutet, die Kulturinstitutionen gerade jetzt in Bezug auf antisemitische Äußerungen zu gehen haben, weil natürlich auch linke Denkerinnen den Meinungskorridor sehr eng machen können. Positionieren Sie sich in dieser Hinsicht? Hat der Kampf gegen Antisemitismus Platz unter Ihrem Schutzschild?
Natürlich. Also grundsätzlich sage ich, es geht nicht um extreme Ränder, es geht nicht um Polarisierung. Es geht, und das sieht man in unseren Erklärungen, die ja das Fundament bieten, um jede Art der Menschenfeindlichkeit, von Lebensentwürfen, von sexueller Identität, von sozusagen kultureller Erfahrung und Erfahrungsraum. Und da ist diese Debatte natürlich gerade eine sehr wichtige, weil sie zeigt uns, wie einfach es gelingen kann, dass ich nur noch am äußeren Rand stehe und erwarte, dass die anderen genau auf meine Position kommen. So funktioniert aber kein Gesellschaftsspiel. Ein Gesellschaftsspiel findet halt zwischen den Linien statt. Und uns ist immer wichtig, dass es alle inkludiert, die keine anderen exkludieren.
Holger Bergmann war das, Vorstand von Die Vielen über die Kampagne Shield and Shine. La Chimera heißt der neue Film der Italienerin Alice Rohrwacher. Es geht darin um Tombaroli, also um Grabräuber. In diesem Fall eine Gruppe junger Leute, die sich mit der Plünderung etruskischer Gräber über Wasser hält. Der Film spielt in den 80er Jahren und die Raubgrabungen sind oder waren damals ein sehr reales Phänomen. Der Filmtitel spielt aber auf die Chimären an, also auf Trugbilder. Frage an unseren Kritiker Rüdiger Suchsland, um was für Trugbilder geht es denn?
Ja, verschiedener Art. Sie haben schon von den Gräbern gesprochen und da gibt es dann auch Wandzeichnungen, die zum Beispiel, sobald das Sonnenlicht in diese Höhle eindringt und die Grabräuber Zugang haben, dann verblassen diese Wandbilder. Und man weiß gar nicht, existieren die jetzt wirklich? Sie existieren jedenfalls fast nur im Blick für uns, das Publikum. Dann aber geht es auch viel konkreter um die klassischste aller Chimären, nämlich um die Liebe, um eine Frau in diesem Fall, von der die Hauptfigur Arthur, dieser Grabräuber, der von außerhalb kommt, von der er träumt. Und er wird schon gleich am Anfang bei einer Zugfahrt sehr unsanft vom Schaffner aus schönen Träumen gerissen. In jedem Fall diese Frau, in die war er offenbar mal verliebt und die ist aber irgendwo verschwunden. Man weiß nicht, wo sie ist. Vielleicht ist sie tot. Es ist insofern auch eine Orpheus-Geschichte. Der Grabräuber steigt in die Unterwelt und schaut, dass er da nicht nur Schätze findet, sondern vielleicht den wichtigsten Schatz, eben die Liebe.
Also offenbar viel atmosphärisches, vielleicht auch armes Italien. Wie wird denn diese Gruppe und die italienische Realität der 80er dargestellt?
Ja, es ist ganz interessant. Also diese Entdeckung der Etrusker, die ist ja real. Man hat da ganz viele Stätten, historische Stätten ausgegraben seit den späten 70ern und in den frühen 80ern dann. Und vor diesem Hintergrund ereignet sich die Geschichte. Und tatsächlich ist das Italien, was gezeigt wird, ein sehr reales Italien dieser Zeit. Aber es ist auch ein Italien, in dem eigentlich das Bürgertum nicht vorkommt. Also ein anti-bourgeoises Italien. Man fühlt sich an das Kino von jemandem wie Pasolini erinnert. Denn wir haben hier einerseits eine Adelsfamilie und eine herrische Frau, ältere Frau, die mit ihren Töchtern auf einem verfallenden Adelspalast lebt. Und wir haben die Armen, die fast so in slumartigen Hütten an den Rändern hausen. Und die Gesellschaft dazwischen, die auch eine beginnende neoliberale Gesellschaft ist, die existiert nur ganz am Rand in Form der Kunstspekulanten, die sich dann auch für diese Schätze interessieren.
Stichwort Adelsfamilie. Es gibt eine überraschende Besetzung in diesem Film, Isabella Rossellini. Wie ist das zu erklären?
Ja, die, also erstens hat die offensichtlich großen Spaß, mit Alice Rohrbacher, mit dieser jungen Italienerin zu arbeiten und mal in Italien zu arbeiten, im Land ihrer Herkunft. Denn sie ist ja die Tochter von dem italienischen Neorealisten Roberto Rossellini und von Ingrid Bergman. Sie spielt allerdings sehr unerwartet. Sie hat zum Beispiel weiße Haare hier. Sie macht sich einen Spaß daraus, künstlich zu altern. Und sie ist eben so eine herrische Aristokratin, die eine Dienerin hat. Auch das ist doppelt und symbolisch zu lesen. Eine Dienerin, die nicht zufällig Italia heißt.
Zum Schluss vielleicht noch kurz, wer ist denn die Regisseurin Alice Rohrbacher? Für welche Art von Kino steht sie?
Ja, es ist so ein Kino, was durchaus daher die Verweise auf Pasolini, auf Rossellini, die recht direkt sind, auch noch in einigen anderen Szenen, die steht schon für ein Kino des Realismus. Es ist vielleicht kein Neorealismus, aber es ist so ein magisch und zauberhaft aufgeladener, magischer Naturalismus, könnte man auch sagen. Also das ganz Reale, das sehr Konkrete, auch Menschen, die nicht unseren Schönheitsvorstellungen entsprechen. Dann aber auch der Karneval, das Leben der Armen, die Volkskunst, wieder Rossellini. Das steht neben einer Welt, die mythisch aufgeladen ist. Also die Reise in den Hades und die Gräber und die Figuren auch aus der Mythologie, die dann in Statuen präsent sind. Das steht eigentlich nebeneinander.
Klingt,
das ist ihr Kino.
Poetisch und geheimnisvoll. Vielen Dank, Rüdiger Suchsland, über La Chimera, ein Film von Alice Rohrbacher, ab heute im Kino. Wie politisch darf, soll oder muss Literatur sein? Zu der viel diskutierten Frage hat das Literaturforum im Brechthaus in Berlin gestern Abend ein neues Debattenformat ins Leben gerufen. Es geht um Analyse, also wie mischt sich Literatur aktuell ein, etwa bei Umweltkrisen, in Sachen politische Radikalisierung oder zum Thema gesellschaftliche Solidarität. Aber es geht ganz grundsätzlich auch um Literatur, Politik und Macht, also etwa um die Frage, wer wie an der Literatur teilhat oder wie sich auch Romane ideologisch missbrauchen lassen. Politische Ästhetiken hieß dafür gestern der etwas akademisch sperrig klingende Oberbegriff und Cornelius Wüllenkämper hat die Diskussionen für uns verfolgt.
Muss Literatur Rücksicht nehmen auf die Befindlichkeiten von Minderheiten? Sogenannte Sensitivity Reader in großen Verlagshäusern und die Anpassung historischer Texte an gegenwärtige Gepflogenheiten scheinen das nahezulegen. Schon 1953 warnte der US-amerikanische Autor Ray Bradbury in seinem Roman Fahrenheit 451 davor, wie Minderheitenschutz zur Gefahr für die Demokratie werden kann. Bradburys Klassiker, in dem am Ende Bücher gänzlich verboten werden, weil sie jemanden verletzen könnten, sei heute zum Referenztext der neuen Rechten geworden, so der Leipziger Literaturwissenschaftler Hans-Joachim Schott.
Das ist dieser zentrale Anknüpfungspunkt für die neuen Rechten in diesem Roman, zu sagen, das ist in der Gegenwart nun auch nicht anders. Der Debattenraum wird gerade durch einen fehlgeleiteten Minderheitenschutz zerstört. Und ihr Linken, ihr seid diejenigen, die das tun. Ihr schränkt den Debattenraum ein. Und wir inszenieren uns sozusagen mit Hilfe dieses Romans als Verteidigerin der Meinungsfreiheit in Europa.
Wie wirkungsmächtig dieses Narrativ werden kann, bewies zuletzt der rechtsnationale Verleger und Publizist Götz Kubitschek, dessen Vortrag über Bradburys Roman an der Universität Wien zwar abgesagt wurde. Die Debatte über die Absage und die Ausweichauftritte Kubitscheks bescherten dem Aktivisten und seinen literarischen Theorien allerdings umso mehr Aufmerksamkeit. Sebastian Schwer von der Universität Hannover wies auf ein Dilemma hin.
Vielleicht geht man also der neurechten Strategie auf den Leim, wenn man erstens deren postulierte Liebe zu Literatur und ihre Analysen allzu ernst nimmt und zweitens denkt, man könne sie mit einer besseren Interpretation in einer vernünftig geführten Diskussion bloßstellen. Es scheint, dass das Verhältnis der neuen Rechten zur Literatur in erster Linie ein funktionales ist und eine Diskussion über die Feinheiten der Exegese, auch wenn diese schließlich gewonnen werden würde, ein Beitrag zur Normalisierung rechtsextremer Theoreme und Akteure leisten würde.
Die Hoheit über literarische Deutungen beschäftigte im Berliner Brechthaus auch die Wissenschaftler Franziska und Jonas Haug von der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Mit dem Verschwinden der DDR seien auch deren literarische Stimmen und Erzählungen verschwunden, so ihre pauschale und explizit auch polemisch gemeinte These. Im Forschungskollektiv Diaspora Ost beschäftigen sie sich mit dem Widerspruch zwischen individuellen Lebenserinnerungen und literarischen Narrativen über die DDR. Die Bedeutung von Arbeiterliteratur und sozialem Realismus, wie sie die DDR-Kulturpolitik einst vorsah, sei heute zu Unrecht vergessen, so Jonas Haug.
Ich glaube, da können wir was lernen, weil es eigentlich ja darum ging, Leute zu befähigen. Und es nicht nur bedeutet, Schriftstellerinnen und Künstlerinnen gehen in die Betriebe und nehmen das auf, sondern gleichzeitig machen sie Workshops mit den Arbeiterinnen und so weiter und befähigen die, einen eigenen Ausdruck zu finden. Und ich finde, das ist tatsächlich neben vielen anderen was super Spannendes.
Konkret und gegenwartsrelevant wurde es auf der zuweilen akademisch abgehobenen Tagung dann beim abendlichen Podium über Solidarität in der Literatur. Die Journalistin und Autorin Manja Präkels macht den gesellschaftlichen Auftrag zum zentralen Teil ihrer Arbeit.
Wie kommt der Text zu den Menschen? Ich führe sehr viele Interviews. Ich glaube, das Rangehen und Aushalten auch von Geschichten, Zuhören ist wichtig. Gerade da, wo wir hin müssten, da gibt es keine Buchläden, da gibt es keine Orte, da gibt es keine Literaturhäuser. Dieses Beziehungsgeflecht finde ich ganz wichtig. Also ich denke da nicht beim Texten drüber nach.
Manja Präkels begibt sich nicht nur literarisch, sondern auch ganz real in die Regionen Deutschlands, die oft als abgehängt oder politisch verloren gebrandmarkt werden. Ihre Arbeitsweise verdeutlicht eine Erkenntnis der Tagung in Berlin. Politisch ist Literatur immer dann, wenn sie soziale oder individuelle Lebenswelten verhandelt. Je mehr Raum sie für Reflexion und Interpretation lässt, umso mehr Möglichkeiten bietet sie zur Identifikation und im besten Fall Solidarität.
Cornelius Wüllenkämper berichtete über eine Tagung des Literaturforums in Berlin. Die Filmfestspiele von Cannes haben heute das Programm des diesjährigen Festivals bekannt gegeben. Mehr dazu von Enne Seidel in den Kulturmeldungen.
Ins Rennen um den Hauptpreis, die Goldene Palme, geht unter anderem der neue Film von Francis Ford Coppola. Megalopolis heißt er, mit Schauspieler Adam Driver in der Hauptrolle. Francis Ford Coppola ist in Cannes ein alter Bekannter. Zweimal hat der Regisseur die Goldene Palme schon gewonnen. Das ist allerdings über 40 Jahre her. Coppola ist aber nicht der einzige bekannte Name im diesjährigen Wettbewerb von Cannes. Neben ihm sind zum Beispiel auch der Franzose Jacques Audiard und der Grieche Yorgos Lanthimos mit ihren neuen Filmen vertreten. Und auch wieder dabei ist der russische Regisseur und Kreml-Kritiker Kirill Serebrennikov. Er zeigt seinen Film Limonov über einen sowjetischen Dichter. Die 77. Ausgabe der Filmfestspiele in Cannes beginnt am 14. Mai und wir werden hier in Kultur heute natürlich ausführlich berichten. Er war die deutsche Stimme von Schauspielstars wie Anthony Perkins, Steve Martin oder Fred Astaire. Der Synchronsprecher Eckhard Dux, der, wie heute bekannt wurde, gestorben ist. Seine Stimme war zu hören in Filmklassikern wie Psycho von Alfred Hitchcock oder auch in den Hobbit-Filmen nach J.R.R. Tolkien. Darin sprach er den Zauberer Gandalf. Begonnen hatte Eckhard Dux seine Karriere aber als Theaterschauspieler und das Theater blieb bis ins hohe Alter das, was ihm am meisten Spaß gemacht hat. Das hat er mal in einem Interview verraten.
Der Kontakt zum Publikum, ich meine, wenn der Vorhang aufgeht und man spielt und wenn man dann auch mit so wunderbaren Schauspielern gemeinsam auf der Bühne stehen darf und mit ihnen, neben ihnen steht und schöne Rollen spielt, das ist viel. Das ist einfach eine Freude.
Der Schauspieler und Synchronsprecher Eckhard Dux, der im Alter von 97 Jahren gestorben ist. Die US-amerikanische jüdische Philosophin Nancy Fraser hat ihre Ausladung durch die Universität Köln scharf kritisiert. Fraser hätte in diesem Frühjahr eigentlich mehrere Vorträge in Köln halten sollen. Die wurden aber abgesagt, weil die Philosophin einen offenen Brief zum Nahostkonflikt unterschrieben hatte. In diesem Brief, so die Begründung der Uni Köln, werde das Existenzrecht Israels in Frage gestellt und der Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober relativiert. Die Philosophin Nancy Fraser hält die Ausladung für ein fatales Signal. Wer von der offiziellen Linie abweicht, sei in Deutschland nicht willkommen und werde bestraft, sagte sie im Interview mit der Wochenzeitung Die Zeit. Sie fühle sich von der Universität Köln gecancelt und in ihren Rechten als Wissenschaftlerin und Bürgerin verletzt. Der Vorgang werde der deutschen Wissenschaft erheblichen Schaden zufügen, meint Nancy Fraser. Und zum Schluss noch ein Preis. Der Pianist Alexander von Schlippenbach wird mit dem Deutschen Jazzpreis für sein Lebenswerk geehrt. Die Jury würdigte ihn als Legende in der deutschen Jazzszene. Der Deutsche Jazzpreis wird nächste Woche in Köln verliehen. Dann werden auch die Preisträgerinnen und Preisträger in den anderen Kategorien bekannt gegeben.
Danke, Enne Seidel. Das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und dann in den Informationen am Abend die Kritik von Ärzten an der Gesundheitsreform oder die Folgen der russischen Luftangriffe auf Kharkiv. Hier am Mikrofon war Karin Fischer. Ich wünsche einen guten Abend.